Sie werden heute einen sehr interessanten Tag mit vielen hochkarätigen Vorträgen erleben. Wir kommen jetzt zu unserem interessanten Konzept, denn jetzt steht an Ernährungskonzepte bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich darf Frau Gleisner von der Universität Hohenheim begrüßen, die jetzt dieses Referat halten wird. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich darf den Professor Bischoff heute hier vertreten. Ich arbeite auch an der Universität Hohenheim im Institut für Ernährungsmedizin und bin dort als Diätassistentin tätig, da auch die Ernährungskonzepte mein Schwerpunkt. Wenn wir bei der Bauchspeicheldrüsenerkrankung, da haben wir ja viele verschiedene Schwerpunkte. Wir haben einmal die Krebspatienten, wo sowohl vor der Operation wie auch nach einem chirurgischen Eingriff bestimmte Therapiemaßnahmen nötig sind. Aber auch die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, wo wiederum andere Themen wichtig sind. Auf die beiden Schwerpunkte möchte ich zu Beginn eingehen, die Unterschiede auch dann aufzeigen. Und danach möchte ich die Therapie bei Verdauungsstörungen ein bisschen genauer betrachten. Die kann ja sowohl bei einem Tumorpatienten wie auch bei einem Patienten mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung auftreten. Genauso wie der Typ-3-Diabetes, Typ-3C. Der auch bei beiden Patientengruppen auftreten kann, aber nicht unbedingt muss. Bei der Tumorerkrankung ist es ganz wichtig, dass Sie keine spezielle Diät einhalten. Es ist keine Krebsdiät, sondern Sie sollten sich ausgewogen und gesund ernähren. Es ist wichtig, dass Sie essen dürfen, was Ihnen gut bekommt. Und im Rahmen der gesunden Ernährung ist es sehr pflanzenbetont, viel Getreide, Gemüse und Obst ist sehr wichtig, aber auch die Milchprodukte und regelmäßig Fleisch und Fisch spielen eine große Rolle. Sie sollten Ihren Energiebedarf decken und deshalb ist eine Fettreduktion wirklich nicht absolut zu verhindern und sollten Sie nicht machen. Auch wenn Fett ein Problem darstellt bei der Verdauung, dann müssen wir eingreifen, müssen wir Enzyme dazufügen, aber nicht in der Nahrung weglassen. Das Ganze hilft dabei, den Gewichtsverlust zu vermeiden und auch eventuell wieder an Gewicht zuzulegen. Hier kann eine energiereiche Kost mit vielen kleinen Mahlzeiten, so 6 bis 8 Stück, kann da dabei hilfreich sein, die nötige Energie auch aufzunehmen. Kleine Mahlzeiten machen das bekömmlicher und auch wenn Sie wenig Appetit haben aufgrund der Chemotherapie, dann sind kleine Mahlzeiten oftmals dann doch noch möglich. Dann kann man die Banane, die kann man auch mal essen, ohne dass man viel Appetit hat, im Gegensatz zu einem großen gerichteten Teller mit Nudeln und Fleisch. Was den Appetit auch fördern kann, ist zwischendurch ein Glas Saft oder auch so einen Smoothie. Das ist so ein gemixte Früchte mit Joghurt oder Buttermilch. Aber auch kleine Mengen Alkohol, also mal ein Bier oder ein Gläschen Wein können den Appetit anregen. Sie sollten starke Essensgerüche, sollten Sie vermeiden, wenn möglich lüften. Auch dann kann der Appetit gefördert werden. Wenn es zu Verdauungsproblemen wie Verstopfung oder Durchfall kommt, dann spielt das Trinken eine sehr große Rolle. Bei beiden ist es wichtig, dass Sie viel trinken. Wenn Sie unter Verstopfung leiden, dann hilft eine Erhöhung der Ballaststoffe. Das ist auch wieder im Rahmen von einer gesunden, ausgewogenen Ernährung durch die Vollkornprodukte, durch Gemüse und Obst möglich. Man kann auch mal Trockenfrüchte ausprobieren, aber auch Obst und Joghurt wirken so ein bisschen abführend und können dabei helfen, die Verdauung wieder in Gang zu bringen. Auch die tägliche Bewegung ist dabei besonders wichtig. Ein Spaziergang am Tag oder ein bisschen rausgehen. Sie müssen keinen Sport machen, aber Sie sollten einfach ein bisschen in Bewegung sein. Auch dann wird der Darm angeregt. Bei Durchfall können Lebensmittel, die sehr viel Pektin enthalten, helfen. So zum Beispiel der geriebene Apfel, ganz fein gerieben, gelöffelt. Oder auch eine zerdrückte Banane kann stopfend wirken und dadurch den Durchfall entgegenwirken. Zwieback und Weißbrot, das sind auch altbekannte Helferlein, genauso wie eine Karottensuppe oder ein Brei. Ja, und auch hier, wenn sich die Verdauung, also wenn die Probleme nicht alleine dadurch in den Griff zu bekommen sind, kann es sein, dass eine Enzymeinnahme nötig ist. Nach den chirurgischen Eingriffen aufgrund von einem Tumor wird im Krankenhaus zunächst mal ein Kostaufbau stattfinden und im Anschluss daran ist eine individuelle Diätberatung besonders wichtig. Hier kann eine leichte Vollkost die Basis dafür sein, wo einfach leicht bekömmlich ist, aber auch der Nährstoff Fett spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Auch hier sollte der Nährstoff Fett nicht vernachlässigt werden, denn auch eine energiereiche Kost kann hier sehr wichtig sein. Die Verdauungsstörung aufgrund der Operation, weil Stücke vom Darm oder vom Magen, von der Bauchspeicheldrüse entfernt werden, das ist sehr individuell, sollten behandelt werden. Die Vitamingabe könnte eine wichtige Rolle spielen und auch je nachdem, welche Operation durchgeführt wird, ist auch der Diabetes Typ 3 dann Thema. Kommen wir zu den chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Auch hier spielt der Nährstoff Fett eine große Rolle. Zum einen ist es ein wichtiger Energielieferant und zum anderen ist es auch der Nährstoff, der die meisten Probleme macht, weil er sehr schwer verdaulich ist und dann gerne mal weggelassen wird. Und dabei ist es so wichtig, dass dieser Nährstoff weiterhin eingenommen wird. Sie sollten auf Alkohol, wenn möglich, verzichten, einfach um die Entzündung nicht wieder zu fördern. Und eine leichte Vollkost kann auch hier die Basis sein für eine bekömmliche Ernährung. Die Verdauungsstörungen sollten behandelt werden, die auftreten, weil die Verdauungsenzyme, der Verdauungssaft ja nicht ausreichend produziert werden kann. Und auch bei einer chronischen Bauchspeichelentzündung kann es irgendwann zu einem Diabetes kommen, der dann auch therapiert werden muss. Ja, die leichte Vollkost habe ich jetzt in mehreren Punkten schon erwähnt. Ich möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Hierbei berücksichtigt man eine leicht verdauliche Lebensmittelauswahl. Es ist aber auch eine gesunde und ausgewogene Kost. Oftmals vergisst man, dass auch die Zubereitung der Speisen sie bekömmlicher machen kann und dass, wie das zubereitet ist, einem eben die Verdauung erschwert. Auch das, wie sie essen, dass sie in Ruhe essen, dass sie gut kauen, denn die Verdauung beginnt bereits im Mund. Sie sollten langsam essen, sie sollten die Mahlzeit gut einspeicheln, dann hat der Magen und auch der Darm dann weniger Arbeit damit. Auch hier bietet sich an, auf viele kleine Mahlzeiten die Speisen zu verteilen und auch ausreichend zu trinken. Ja, der Nährstoff Fett, der ja besonders wichtig ist, er ist unser Hauptenergielieferant und sollte in keinem Fall reduziert werden. Sie sollten nicht fettarm kochen, aber Sie können versuchen, leichter verdauliche Fette auszuwählen. Also die Pflanzenöle sind besonders gut bekömmlich. Hier sind ein paar Beispiele, aber das gilt für alle Pflanzenöle. Auch die Butter als Brotaufstrich ist ein leicht verdauliches Fett, was Sie nicht reduzieren sollten. Und manchmal ist auch die Menge schon entscheidend. Eine große Handvoll Nüsse kann natürlich, hat viel Fett, kann oftmals auch schwer vertragen werden, aber eine kleine Menge, 5, 6 oder 10 Nüsse können schon gut vertragen werden. Auch der kleine Klecks Schlagsahne sollte kein Problem sein. Und im Vergleich zu einem großen Stück Bergkäse kann der feingeriebene Parmesan gut vertragen werden. Oftmals schwerer bekömmlich sind dahingegen Speisen, die mit Schmalz zubereitet sind oder mit Frittierfett oder auch Speck. Das kann schon sein. Das ist dann auch in Ordnung, wenn Sie das weglassen. Der Fettgehalt in den Lebensmitteln kann eben oftmals ein Problem darstellen und je nachdem, wo Sie Ihre Probleme haben, können Sie dann versuchen, den Fettgehalt ein bisschen zu reduzieren, aber auf keinen Fall magere Lebensmittel auswählen und auch nicht generell fettarm essen. Sie können Milchprodukte zwischen 1,5 und 3,5% Fett wählen, auch den Quark können Sie mit Fett auswählen. Sehr fettreicher Käse macht oftmals schon Probleme. Da bietet sich an, dass man den mit 45% Fett bevorzugt. Fisch ist sehr oft sehr gut verträglich. Es ist hat eine sehr feine Struktur und kann deshalb gut verdaut werden. Aber da spielt eben der Fettgehalt eine Rolle. So Aal, Makrele und Hering, die machen schon mal mehr Probleme. So ist es auch beim Fleisch. Ein Schweinebauch oder auch ein Schweinehalssteak, das kann schon mal zu größeren Problemen führen. Da bietet es sich dann an, eher auf ein Naturschnitzel oder auf ein Filet umzusteigen. Bei den Wurst- und Fleischwaren, wenn Sie da Probleme haben, könnten Sie auf Bierschinken, Geflügelwurst, Kochschinken umsteigen, aber Sie müssen diese nicht weglassen. Auch ja, ein hart gekochtes Ei kann schon auch einfach von der Verdaulichkeit her ein bisschen schwerer bekömmlich sein. Da können Sie aber ein weich gekochtes Ei oder auch ein Rührei stattdessen verwenden. Bei den kohlenhydratreichen Lebensmitteln gibt es auch so ein paar Empfehlungen, wenn diese schlecht vertragen werden. Da eignet sich auf jeden Fall Reis und Nudeln. Brot ohne Schrot und auch ohne ganzem Korn wird sehr oft gut vertragen. Und auch Gebäck wie jetzt Zopfbrot oder Zwieback ist auch sehr häufig sehr gut bekömmlich, im Gegensatz zu einer Sahnetorte zum Beispiel. Wenn Sie da Probleme haben, dann bietet sich an, dass Sie das Brot einfach mal einen Tag liegen lassen und nicht frisch und warm essen, weil frisch und warm kann so ein Hefeteig schwer verdaulich sein. Daher auch bei Pizza oder Dampfnudeln, die warm gegessen, die können zu mehr Problemen führen, als wenn Sie das irgendwie eine Pizza kalt am Abend dann essen. Die kann schon viel besser verträglich sein. Kartoffeln und Kartoffelgerichte sind auch sehr gut verträglich, außer so paniertes und frittiertes, das kann schon mal mehr Probleme machen. Zucker und auch Süßigkeiten sind in Maßen erlaubt und auch im Rahmen von einer gesunden Ernährung eine Bedeutung. Wenn Sie Probleme haben mit dem Gemüse, dann bietet es sich an, das Gemüse gegart zu essen, dann wird es leichter verdaulich. Und Obst, reif und weich, ist auch sehr viel besser verdaulich als hartes Obst, was jetzt keine Saison hat. Ja, und neben der Lebensmittelauswahl spielt vor allem auch die Zubereitung der Speisen eine wichtige Rolle. Also wenn Sie sehr stark angebraten, dunkel gebratenes haben, das wird vom Magen her schon mal schwer verdaulich und liegt dann sehr lange im Magen, bis das verdaut ist, das kann wirklich Probleme machen. Überbackenes, frittiertes und paniertes wird oft von Patienten schwerer vertragen als jetzt was Gedünstetes oder Gedämpftes. Auch die Temperatur der Speisen kann für die Bekömmlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Wenn Sie die Mahlzeiten sehr heiß und sehr kalt essen, kann das mehr zu Problemen machen, wie wenn es gut temperiert ist. Auch das, wie Sie es würzen, dass Sie es nicht zu scharf würzen, mit wenig Pfeffer kann helfen bei der Verdaulichkeit. So eine gebundene Soße, eine Bechamelsoße, Tomatensoße oder auch eine Bratensoße, wo man ein bisschen das Fett abgeschöpft hat, sollten auch auf jeden Fall gut verdaulich sein. Und auch hier spielt wieder die Enzymeinnahme eine wichtige Rolle. Also wenn Sie Probleme haben mit der Verdauung, mit der Fettverdauung, dann müssen Enzympräparate eingesetzt werden. Was Enzympräparate sind, ist Ihnen bekannt? Gehe ich mal davon aus, ja. Mir geht es besonders darum, wie sie eingenommen werden, denn die Einnahme der Enzyme ist enorm wichtig. Sie müssen zu der Mahlzeit eingenommen werden, also nicht eine halbe Stunde oder Viertelstunde davor oder danach, sondern direkt zu der Mahlzeit mit einem Glas Wasser getrunken. Wenn Sie mehrere Kapseln nehmen, dann die zweite Kapsel während der Mahlzeit. Aber wichtig, dass da kein zeitlicher Abstand entsteht, weil das muss sich mit dem Speisebrei vermischen. Nur da müssen die Enzyme wirken, da fehlen sie nämlich auch. Zu Beginn kann man das bekommt man so eine Einstiegsdosis vom Arzt. Damit kann man auch am Anfang gut zurechtkommen, aber wichtiger wäre, dass sie die Fettmenge, die in ihrer Mahlzeit enthalten ist, dass sie die berechnen. Da gibt es Tabellen, wo sie die Lebensmittel aufgelistet haben, den Fettgehalt, und den dann berechnet, erhalten sie ihre Enzymdosis, die sie zu dieser Mahlzeit essen sollten. Damit können sie halt am besten die Verdauungssäfte ersetzen und damit auch die besten Erfolge erzielen. Wie man das jetzt macht, habe ich in meinem Beispiel mitgebracht. Es ist ein Frühstück mit einem Tee, 2 Scheiben Weißbrot, Butter, Marmelade und Käse. Das Frühstück hat, so wie es jetzt hier steht, 17 Gramm Fett. Und man benötigt pro Gramm Nahrungsfett, zu Beginn nimmt man 2000 Einheiten Lipase, also von diesem Enzympräparat. Das multipliziert man und man hat jetzt hier bei diesem Frühstück 34.000 Einheiten, die man braucht. Und dann hat man ja verschiedene Präparate zu Hause. Hier würde ich jetzt empfehlen, entweder in den 40.000er oder den 25.000er plus 10.000er einzunehmen. Und dann haben Sie die Fettmenge in Ihrer Mahlzeit abgedeckt mit Enzymen. Wenn die Therapie Erfolg hat, dann kann es zu einer Gewichtszunahme kommen. Das ist ein Parameter dafür. Der Stuhl wird sich verändern, die Konsistenz wird besser, die Häufigkeit weniger, es ist nicht mehr so übelriechend und auch die Farbe verändert sich. Und damit einhergehen auch die Blähungen weg. Ja, was kann man tun, wenn die Verdauungsstörungen trotzdem weiter anhalten? Man muss nochmal die Enzymeinnahme überdenken. Bei Patienten, wo der Magen entfernt wurde, oder bei einer Wippel-OP, da muss man die Enzyme ohne Kapsel einnehmen, weil die nicht vom Magen verdaut wird. Das heißt dann auch die Enzyme, die als Granulat direkt zu der Mahlzeit, so im Sandwich-Verfahren essen, Enzyme-Einnahme. Das ist wichtig. Dann kann man versuchen, die Enzymdosis zu erhöhen. Also man kann bis auf 4000 Einheiten pro Gramm Nahrungsfett die Enzyme erhöhen. Aber auch die sind irgendwann, irgendwo ist eine Grenze auch erreicht mit den Enzympräparaten, wenn Sie jetzt eine Mahlzeit haben mit so 80 bis 100 Gramm. Also das kann jetzt ein Schweinebauch mit Käsespätzle und einer Bratensoße sein. Da können Sie diese Menge schon mal erreichen und auch da kann es sein, dass das Enzympräparat dann seine Wirksamkeit irgendwo nicht mehr erfüllen kann. Es ist wichtig, dass Sie Verdauungsstörungen behandeln lassen, und weil sonst eben die Gewichtsabnahme wieder eintritt. Man kann hier mal versuchen, MCT-Fette einzusetzen. Ich weiß nicht, ob Ihnen MCT-Fette schon was sagen oder ob die der ein oder andere auch schon verwendet. Also das sind Produkte, die gibt es als Öl oder als Margarine. Und die werden anders verdaut wie unsere Nahrungsfette. Die brauchen viel weniger Enzyme und die gehen direkt vom Darm ins Blut. Das heißt, unsere Nahrungsfette, die haben da noch ein paar Umwege, die gehen müssen. Und mit diesen MCT-Fetten können sie eben ihre normalen Garfette und Streichfette austauschen. Das macht man sehr langsam, man fängt mit so 10 Gramm an, und wenn es gut vertragen wird, dann steigert man das kontinuierlich um 10 Gramm und ersetzt damit Butter und Öl und nimmt dafür dann das MCT-Fett. Man kann damit ca. 60 bis 100 Gramm MCT-Fett am Tag einnehmen und sollte das aber gut auf den Tag verteilen, also nicht in einer Mahlzeit zu sich nehmen. Wichtig ist, dass Sie sonstiges Fett nicht weiter reduzieren. Und einnehmen können Sie diese MCT-Fette auch als Dauerernährung oder eben bis die Symptomatik verbessert hat. Das Ziel des Ganzen sollte eine Steigerung der Energieaufnahme sein und damit auch eine Gewichtszunahme fördern. Ja, ein weiterer Baustein der Verdauungsstörungen, das ist die Vitaminsubstitution. Wenn Sie Fett schlecht verdauen können, dann können Sie auch die fettlöslichen Vitamine nur schlecht aufnehmen. Und wenn es hier zu einem Mangel kommt, dann sollten die unbedingt auch noch zusätzlich eingenommen werden. bei Patienten, die eine Whipple-OP, wo eine Whipple-OP durchgeführt wurde oder wo die Bauchspeicheldrüse ganz entfernt wurde, da empfiehlt sich auch, diese Vitamine monatlich über Injektionen einzunehmen. Also das sind die fettlöslichen Vitamine und auch das Vitamin B12, die hier eine besonders wichtige Rolle spielen. Wenn weitere Vitamine oder Mineralstoffe im Mangel sind, dann müssen die natürlich auch ausgeglichen werden. Man kann auch mal überlegen, ob der Einsatz von der Trinknahrung sinnvoll ist. So Trinknahrungen, die enthalten alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe und zusätzlich eben auch noch viel Energie und können dabei helfen, den Gesundheitszustand wieder zu stabilisieren. Das war jetzt so der Themenbereich Verdauungsstörungen aufgrund von dem fehlenden Verdauungssaft. Wenn die Bauchspeicheldrüse, je nachdem welche Zellen betroffen sind, kann auch sein, dass sie eine hormonelle Störung haben und dann einen Typ 3C-Diabetes entwickeln. Das kann auftreten bei Patienten mit einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung oder bei, wenn sie eine Tumorerkrankung haben und die Bauchspeicheldrüse ganz entfernt wurde oder zu einem Teil entfernt wurde. Auch dann ist eine Diabetestherapie sehr wichtig. Grund ist, die Bauchspeicheldrüse bildet Hormone, sie bildet das Insulin und Glukagon und die beiden Hormone, die regulieren unseren Blutzuckerspiegel. Und wenn die fehlen, dann müssen sie zugeführt werden. Bei diesen Patienten ist eben die Insulintherapie dann besonders wichtig. Eventuell muss auch das Glukagon zugeführt werden. Sie müssen engmaschig ihren Blutzucker kontrollieren. Wichtig ist, dass es keine Verbote gibt, was die Lebensmittelauswahl betrifft. Sie dürfen essen, was ihnen gut bekommt. Sie müssen nur Insulin daran anpassen. Sie müssen das Insulin an die Kohlenhydrate, die sie essen, anpassen. Und da hat man die BE, die Berechnungseinheit als Grundlage. Danach berechnet man den Insulinbedarf und spritzt sich diesen dann. Was bei den Kohlenhydraten bevorzugt verwendet werden sollte, das sind die stärkehaltigen Kohlenhydrate, also in Form von Brot, Kartoffel, Getreide, aber auch Reis. Und so Zucker und Säfte ohne was dazu, die können den Blutzucker sehr schnell ansteigen lassen und dann kommt es zu ganz wilden Blutzuckerkurven, das tut ihnen nicht gut. Also das dann lieber in Kombination mit Eiweiß und Fett, also zum Beispiel einer Banane zusammen mit einem Quark oder Joghurt oder ein Käsebrot, das hat einen besseren Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und ist dann in jedem Fall empfehlenswert. Ja, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, essen Sie, was Ihnen gut tut, was Ihnen gut bekommt. Es ist sehr wichtig, dass die Enzyme richtig eingenommen werden. Die Enzymtherapie ist wichtig und die Diabetestherapie ist sehr wichtig, dass Sie das Insulin richtig zu den Mahlzeiten spritzen. Und hier kann Ihnen eine Diätberatung, eine Diätassistentin besonders gut beiseite stehen und diese Hilfe sollten Sie auch in Anspruch nehmen. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Frau Gleisner, für diesen wunderbaren Vortrag. Ich darf jetzt die Frage ans Publikum richten, ob Fragen vorhanden sind. Bitte dazu das Mikrofon benutzen.
Bitte. Was sind bitte MCT-Fette nochmal?
Also MCT-Fette, das sind ausgesprochen mittelkettige Fette und die unterscheiden sich zu unseren Nahrungsfetten, dass sie die haben eine andere chemische Zusammensetzung. Die finden wir in unseren Lebensmitteln, sind die kaum so vorhanden, die werden chemisch hergestellt. Und die haben so eine Struktur, dass sie eben direkt vom Mund in den Magen, in den Darm gelangen können und dann über die Darmwand, die ist in der Lage, dieses Fett so wie es ist aufzunehmen und gleich ans Blut weiterzugeben. Unsere Nahrungsfette, die müssen dann Umweg gehen, die müssen erstmal gespalten werden und dann gehen sie nur gespalten durch die Darmwand und das ist so der große Unterschied. Beantwortet das Ihre Frage?
Ja, kann ich. Kann ich die kaufen oder muss ich
die? Ja, genau, die können Sie kaufen. Da gibt es Produkte, die nennen sich Ceres MCT. Die gibt es als Öl. Ich kann Ihnen auch gerade, ich habe sie hier, genau, die drei gibt es. Da gibt es einmal ein Öl mit 100% MCT-Fetten. Es gibt ein Öl mit 77% MCT-Fetten. Da sind dann noch andere Fette dazugefügt. Oder die Margarine. Die gibt es bei der, also die gibt es im Handel, die gibt es auch über das Internet, über die Firmen bestellbar. Wie bitte? Im Reformhaus, genau.
Muss die jeder einnehmen, der eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung hat oder nur wenn eine chronische?
Nein, die müssen sie nicht einnehmen, aber die können eine unterstützende Maßnahme sein, wenn sie die Fettverdauung nicht gut, also wenn die Fettverdauung nicht gut funktioniert und auch trotz Enzymeinnahme, trotz richtiger Enzymeinnahme die Fettverdauung immer noch gestört ist, es immer noch zu Fettstühlen kommt, dann können diese MCT-Fette Ihnen helfen und können eine Alternative sein.
Ja, danke.
Gerne.
Darf ich ganz kurz noch einen Kommentar? Also vielen Dank für Ihren Vortrag. Wir haben lange Zeit sozusagen Patienten mit einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung, ähnlich wie man das früher auch bei Gallenblasenerkrankungen gemacht hat, Diäten sozusagen verschrieben, vor allem fettarme Diäten. Und man weiß, das ist Unsinn. Das ist sicher eine tolle Sache mit diesen Fetten, die man da herstellen kann und so weiter. Aber das Wesentliche ist, wenn Sie nicht gescheit verdauen, wenn Sie eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung haben, dann müssen Sie erst wirklich mal wissen, ob Sie einen Mangel an Enzymen überhaupt haben oder ob Sie eine Verdauungsstörung aus ganz anderen Gründen haben. Und das Zweite ist, wenn Sie die Enzyme richtig nehmen, dann können Sie, glaube ich, auch einen Schweinsbraten essen. Der schmeckt vielleicht noch besser. Also ich sage mal, das Problem ist, Sie müssen die Diagnose richtig stellen und dann müssen Sie es richtig behandeln. Eine Sache, die Sie da noch nicht geschrieben haben, wir Chirurgen haben unsere Technik sehr stark verändert und wir haben in der Zwischenzeit, machen wir die ganzen Pankreaskopfresektionen pylorus erhalten, das heißt, wir machen den Magen nicht weg und ich spreche das immer ganz oft mit der Frau Stang, weil die Selbsthilfegruppe da wirklich segensreich ist und ich nicht weiß, ob das die Ernährungswissenschaftler wissen. Die Pankreasenzyme wirken nur im alkalischen Milieu. Das heißt, wenn Sie einen magenerhaltenden Wippel bekommen haben und die Verdauungsenzyme, die Sie sich korrekt zuführen, nicht wirken, kann es auch einmal daran liegen, dass wir mit dem Pankreaskopf den Zwölffingerdarm weggenommen haben. Und der Zwölffingerdarm, der hat eine ganz entscheidende Eigenschaft, der produziert basischen Schleim, alkalischen Schleim. Warum? Weil die Säure im Magen beginnt, da beginnt die Verdauung. Und dann kommt der saure Magenbrei in den Zwölffingerdarm und wird dann von alkalischem Schleim empfangen und neutralisiert. Und erst in diesem alkalischen Milieu wirken die Bauchspeicheldrüsenenzyme, also auch in der Natur. Was bedeutet, wenn Sie einen pylorserhaltenden Wippel haben, dann können die Enzyme nicht gut wirken, weil Sie den Schleim aus dem Zwölffingerdarm nicht mehr haben, weil der ist ja beim Pathologen. Das heißt, Ihnen fehlt dieses Organ. Das heißt, Sie müssen Pantazol dazu nehmen in ausreichender Dosierung. Also Sie müssen die Säure im Magen hemmen, sonst nützen Ihnen, dann können Sie Enzyme essen, so viel Sie wollen, die kommen alle wieder hinten raus. Ja. Und das ist eine Sache, die ist eminent wichtig, sonst funktioniert das alles nicht. Und das sieht man ganz oft, und das ist nicht bekannt, das ist auch bei den Ernährungswissenschaftlern letztendlich nicht bekannt, das ist eine relativ neue Sache, und das muss man wissen. Und wie gesagt, Frau Stang weiß das, also Frau Stang gern fragen. Ist nicht bekannt bei Ihnen, oder? Wird so nicht diskutiert, oder?
Der Einsatz von den Säureblockern, doch.
Ja?
Doch, doch.
Haben wir das da aufgeschrieben?
Nee, ich hatte es jetzt nicht mit in den Vortrag
ganz
eingebaut.
Ja. Okay.
War ein wichtiger Einwand, das ist genau das, was wir immer wieder erleben. Ja. Und das ist auch der Unterschied, warum man die Kapsel aufmachen muss bei manchen Menschen. Ja. Ich denke, das Enzymthema, das haben wir rauf und runter, das in jeder Gruppe.
Gut, Fragen an das Publikum. Sind noch Fragen da? Ja, bitte.
halten Sie von einer künstlichen Ernährung, von einer parenteralen Ernährung bei Patienten, die halt vielleicht einfach nicht in der Lage sind, überhaupt genug zu essen bei schwerwiegenden Problemen? Und wann würden Sie sowas machen?
Also die parenterale Ernährung ist schon eher so ein Mittel, was sehr spät eingesetzt werden sollte. Es sollte schon die enterale Ernährung auch immer bevorzugt werden. Aber klar, wenn in einem massiven Stadium ist auch eine parenterale Ernährung, kann man auch in einem massiven Stadium einsetzen. Aber ich denke, da sind dann auch die Ärzte gefragt, diese anzuordnen und da zu bestimmen, wann das eingesetzt werden sollte.
Oder was der Kern Ihrer Frage ist oder der Grund Ihrer Frage?
Irgendwie will das Mikro doch jetzt. Ja, ich finde es einfach wichtig, eine Mangelernährung, die kam meines Erachtens ein bisschen zu kurz in dem Vortrag. Ich denke, eine Mangelernährung, nicht nur, weil die Enzyme ausreichend oder nicht ausreichend genommen sind, sondern weil überhaupt zu wenig Nahrung aufgenommen wird, aus verschiedenen Gründen auch immer, die Patienten 10, 20, 30 Kilo Gewicht abnehmen. Ich denke, das sehen wir auch relativ häufig. Und dann würde ich gerade bei Tumorerkrankungen der Meinung sein, so eine parenterale Ernährung auch früher einzusetzen und eben nicht zum Schluss, wenn es zu spät in Anführungsstrichen ist, sondern eher frühzeitig, weil es doch den Ernährungszustand erheblich verbessern kann der Patienten. Stelle ich gerne zur Diskussion.
Ich verstehe es immer noch nicht ganz, welche Patienten Sie meinen. Sind Sie Medizinerin oder was?
Nein, ich bin Ökotrophologin und ich gehe jetzt von Tumorpatienten aus. Patienten mit dem Pankreaskarzinom, gegebenenfalls inoperabel.
Das ist trotzdem komplexer. Der Patient mit dem Pankreaskarzinom, das Pankreaskarzinom hat einen Kacheksie-Faktor. Das heißt, so sterben ja auch viele. Und natürlich können Sie sich dieser Entwicklung entgegenstemmen, indem Sie auch parenteral ernähren. Natürlich wird man das alles diskutieren. Es gibt ja auch Patienten, die dann einen Port bekommen, wo die parenteral zusätzlich ernährt werden, ganz klar. Aber ich glaube, das ist natürlich jetzt nicht hier die Diskussion. Es ist sehr speziell, um es mal so zu sagen, denn natürlich ist meistens die Karexie eben auch das Zeichen, wie der Tumor in Ihnen wütet. Man würde dann sicher auch, also aus meiner klinischen Erfahrung, eher mit einer enteralen Ernährung über eine PEG oder über eine Junalsonde arbeiten, bevor man die Leute parenteral zusatzernährt. Aber klar, über einen Port kann man das natürlich auch machen. Aber hier geht es ja ein bisschen, glaube ich, um die ganz praktischen Verhaltensmaßnahmen, die man sozusagen als Patient macht nach Operation oder bei chronischer Pankreatitis.
Völlig richtig, aber gerade beim Pankreaskarzinom, denke ich, spielt die Mangelernährung eine riesengroße Rolle.
Ja, ja, klar.
Und ich finde frühzeitig...
Ja. Wenn ich da mal eingreifen darf, also da gibt es jetzt auch seit dieses Jahr neue S3-Leitlinien und in der neuen S3-Leitlinie für Ernährung, gerade vom Professor Bischof geschrieben, da heißt es, wenn man 5% vom Gesamtgewicht abgenommen hat, dann sollte man schon, und man es nicht aufnehmen kann in einem kurzen Zeitraum, dann müsste man über parenterale Ernährung nachdenken. Und es ist in der Tat so, das lernen wir sehr oft und sehr viel, dass Menschen sehr oft sehr ausgezehrt sind. Aber es liegt auch daran, dass viele auch zu spät zu ihren Ärzten gehen und ihnen überhaupt mal sagen, dass sie Gewicht verloren haben. Also ich denke, die parenterale Ernährung hat bestimmt einen hohen Stellenwert dort, wo man sie braucht. Und das sollte man immer in Bezug mit dem Arzt sprechen. Und da auch meine Bitte an Sie. Der Arzt sieht Sie vielleicht alle 4 Wochen oder 6 Wochen mal. Der kann nicht sehen, dass Sie jetzt 10 Kilo abgenommen hat. So ein gutes Gedächtnis hat er in der Regel auch nicht, weil er sieht ja ganz viele. Also den Arzt darauf hinweisen, ich habe so viel abgenommen, dann kann man das machen. Also Professor Bischof, wir machen ja auch spezifischer Kochkurs jetzt am Dienstag mit ihm zusammen. Er legt ganz, ganz großen Wert auf die parenterale Ernährung. Rechtzeitig.
Das war meine Intention. Danke, Frau Stang.
Noch weitere Fragen?
Ich wollte noch einmal auf Ihren Fett zurückkommen. Ja. Von der Reha, die hatten, wenn ich mich richtig erinnere, Argan- oder Organöle verwendet.
Arganöl?
Mhm. Ist das gleichzusetzen mit der MCT oder
Ist nicht mit dem MCT-Fett gleichzusetzen, nein.
Ja, ist das andere dann aber auch gut, wenn man das nimmt?
Das haben wir ja vorher auch, also die MCT-Fette, die können eine Alternative sein, aber wichtiger ist, dass sie gucken, dass sie die Enzyme zu dem Öl und zu dem Fett einnehmen und dass auch alle, dass man guckt, dass alle weiteren Erkrankungen erstmal berücksichtigt werden oder weitere Umstände berücksichtigt werden, die die Fettverdauung vielleicht einschränken könnten. Aber MCT-Fett und Arganöl können Sie nicht vergleichen, das ist schon was anderes.
Aber wäre das auch zu empfehlen, also wenn man es verwendet zum Kochen,
Sie,
zum Backen?
Sie können und dürfen das verwenden, natürlich, wenn Sie das gerne mögen, ja, dürfen, wenn es Ihnen schmeckt.
Dürfen ist ein weiter Begriff, nützt was oder bringt es was gegenüber normalem?
Es wird wie normales Öl auch verdaut. Also von der Verdauung her funktioniert es wie Rapsöl, Olivenöl, genau gleich. Da haben Sie jetzt keinen Benefit. Mhm.
Okay, also wäre das andere besser.
Wenn Sie massive Probleme haben und wenn alles ausprobiert wurde, wenn die Enzymeinnahme stimmt und auch die Magensäurehämmer eingenommen werden, dann und das keine Besserung mit sich bringt, dann kann man die MCT-Fette mal ausprobieren.
Also, okay, danke.
Genau, gerne.
Gut, noch weitere Fragen?
Wie ist ein Defizit an Enzymen ausmachbar? Wie kann man es erfahren? Welche Untersuchungen sind da nötig?
Also das kann man über eine Stuhlanalyse kann man das herausfinden. Dazu müsste man eben Stuhl sammeln und da können Werte drin ermittelt werden, die eben sagen, wie viel Fett ist in diesem Stuhl enthalten. Und ab einer bestimmten Menge Fett sagt man, dass es dass es pathologisch zu viel ist, krank machen zu viel.
Im Stuhl, im Blut sieht man es nicht.
Im Blut sieht man es nicht, nein.
Mhm. Danke.
Bitte?
Der Zwölffingerdarm umgangen ist, ist also das Pantoprazol auch sehr, sehr wichtig, sonst wirken die Enzyme nicht.
Genau.
Es funktioniert. Das heißt, es mischt sich halt nur 20 Zentimeter weiter unten im Dünndarm. Das macht nichts. Da haben Sie, wenn das Duodenum drin ist, der Zwölffingerdarm drin ist, produziert der Zwölffingerdarm ja sozusagen nach wie vor diesen neutralisierenden Schleim und dann funktioniert das ganz normal. Es könnte nur sein, dass die Ursache, weshalb Sie den Doppelbypass gekriegt haben oder die Umgehung gekriegt haben, dass das was mit der Bauchspeicheldrüse zu tun hat und die Bauchspeicheldrüse vielleicht keine Enzyme mehr produziert, weil sie chronisch krank ist oder weil irgendetwas drin wächst, dann muss man wieder über die Enzymgabe nachdenken, aber das Pantoprazol brauchen Sie nicht dazu.
Danke.
Gut, dann darf ich mich nochmal bei der Frau Gleisner recht herzlich bedanken.
Danke auch.
Und